Heute teile ich mit dir, wie ich den Prozess vom Design Thinking auf meine Analytics-Projekte und meine Tracking-Probleme übertrage. Ich bin Maria-Lena Matysek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest du wissen, was für dich und deine Kunden wirklich funktioniert und datengetrieben optimieren? Möchtest du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit deiner Webseite? Dann bist du hier richtig. Hallihallo und herzlich willkommen in der Analytics-Sprechstunde. Ich habe dir heute mal ein Buch mitgebracht. Und zwar, ich renoviere ja oder ich baue mir ein Bücherregal. Und das habe ich heute fertiggestellt und meine ganzen Bücher, die hier so auf dem Boden beziehungsweise in der Ecke von meinem Office sträflichst vernachlässigt auf dem Boden rumlagen, habe ich ins neue Bücherregal einsortiert. Und da bin ich über ein Buch gestolpert, was ich tatsächlich noch gar nicht so lange habe. Also es ist noch gar nicht so lange her, dass ich es gelesen habe. Und trotzdem hat es mich angelacht und ich musste es nochmal aus dem Regal nehmen und nochmal reinschauen. Und zwar ist es das Buch Der Design Thinking Werkzeugkasten. Es klingt ein bisschen langweilig, aber ich finde dieses Buch total cool. Und zwar ist das eine Methodensammlung. Also in dem Buch steht alles erläutert, alle Methoden, die man im Design Thinking so verwenden kann und verwenden sollte. Ja, kann. Man soll ja, also man muss gar nichts im Design Thinking. Genau, und ich habe so ein bisschen durchgeblättert und mir sind sehr, sehr, sehr viele Parallele zu Analytics oder auch zur Arbeit in Analytics-Projekten oder allgemein zur Arbeit an Tracking-Setups eingefallen. Und da dachte ich mir, guter Punkt, das nehme ich mal mit in die Analytics-Sprechstunde. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie vertraut du mit dem Konzept Design Thinking bist. Deswegen erkläre ich vielleicht einfach erstmal kurz den Prozess oder worum es im Design Thinking geht. Und dann kann ich was dazu sagen, weswegen ich denke, dass dieser Ansatz auch total wertvoll im Analytics, im Tracking, im datengetriebenen Arbeiten ist. Also fangen wir vielleicht nochmal von vorne an. Also erstmal, Design Thinking ist ein Prozess, der dafür entwickelt wurde, neue Ideen zu entwickeln, Produkte zu entwickeln, Produkte weiterzuentwickeln. Also eine Idee oder ein Problem zu lösen und diese Lösung auf den Markt zu bringen. Also mit auf den Markt bringen meine ich jetzt nicht, dass man es immer verkaufen muss, sondern dass man sozusagen es fertig und nutzbar am Ende hat. Genau, also das ist Design Thinking. Und dieser Prozess im Design Thinking besteht aus bestimmten Stationen, sag ich mal, die immer wieder durchlaufen werden können. Also es ist nicht unbedingt ein erstens, zweitens, drittens, viertens fertig, sondern ein irgendwie von 1 zu 2 und dann wieder zurück zu 1, dann 2, 3, 4, wieder zurück zu 2. Also es ist so ein sehr, sehr iterativer Prozess. Und wie du weißt, iterativ ist, also ich bin der totale Fan davon, Dinge iterativ anzugehen. Das habe ich auch garantiert so aus dem Design Thinking mitgenommen, würde ich sagen. Also ich habe ja ursprünglich die Design Thinking Ausbildung am Hasso-Plattner-Institut von der Universität Potsdam gemacht. Und bin seitdem der totale Fan. Klar, ich brauche das nicht unbedingt 1:1 in meinem Analytics-Alltag. Aber wie gesagt, die Ideen da, also das Konzept finde ich einfach wahnsinnig wertvoll. Also vielleicht gehe ich nochmal den Prozess ein bisschen ausführlicher durch, damit du weißt, worum es geht. Und zwar startet der Design Thinking Prozess immer damit, dass man ein Problem identifiziert, sag ich mal. Man kann sogar noch einen Schritt davor starten. Also man könnte zum Beispiel sagen, wir möchten ein Problem in dem und dem Bereich oder in der und der Branche lösen oder wir möchten vielleicht einer bestimmten Gruppe, einer bestimmten Zielgruppe helfen. Das heißt, wir müssen gar nicht unbedingt mit einem konkreten Problem starten, sondern es kann auch eher ein bisschen weiter gefasst sein und man startet dann zum Beispiel mit einer Zielgruppe. So, das heißt, in dem Moment, wo man sagt, okay, wir wollen dieser Zielgruppe helfen oder wir wollen Probleme dieser Zielgruppe lösen, haben wir erstmal so einen ganz großen, ich nenne das immer Option Space, also sozusagen der Möglichkeitenraum, dieser gesamte Raum, die Fläche, der, wie sagt man dazu, Bereich, in dem sich die vielen kleinen Möglichkeiten befinden oder Optionen, die man wählen kann. Also wir machen sozusagen diesen Option Space, diesen Möglichkeitenraum erstmal auf und sind ganz, ganz breit und sagen, wir wollen dieser Zielgruppe helfen. Dann versucht man mit bestimmten Methoden sich ein Problem rauszupicken und zu sagen, okay, dieses Problem wollen wir jetzt lösen oder angehen. Und damit hat man diesen weiten Raum, diesen Option Space zuerst aufgemacht und gesagt, wir nehmen diese Zielgruppe, haben damit viele Optionen und dann machen wir ihn wieder zu. Also reduzieren uns auf eine Option und wählen praktisch ein Problem. Dann begeben wir uns ins Research, also wir gucken, okay, was gibt es alles um dieses Problem herum? Wer, also welche Personen, wie äußert sich das und so weiter. Also alles, was wir über dieses Problem, was wir lösen wollen, herausfinden können, finden wir raus. Also begeben uns auf die Suche nach Informationen zu diesem Problem oder um dieses Problem herum. Das heißt, in dem Moment machen wir wieder den Möglichkeitenraum auf. Also wir gucken, okay, es gibt ganz, ganz, ganz viele Aspekte, die dieses Problem betreffen, näher beschreiben, sich daraus ergeben. Und dann machen wir diese Vielzahl der Möglichkeiten um dieses Problem herum wieder zu. Also werden sozusagen wieder ganz, ganz eng, ganz spitz und sagen, okay, darauf wollen wir uns konzentrieren, auf diesen einen Aspekt um dieses Problem herum wollen wir uns konzentrieren und das als Anhaltspunkt nehmen, um unser Problem lösen zu können. Und wenn wir uns dann sozusagen wieder fokussiert haben auf diesen einen Lösungsansatz, dann machen wir wieder den Möglichkeitenraum auf und gucken, okay, welche vielen Ideen haben wir denn aus diesem kleinen Lösungsansatz? Wie können wir diesen Lösungsansatz nutzen, um das Problem tatsächlich zu lösen? Also dann gehen wir im Design Thinking heißt es Ideate, also die Ideation-Phase, wo wir ganz viele Ideen sammeln, was alles möglich wäre, theoretisch, auch immer komplett ungefiltert. Design Thinking ist immer ganz wichtig, wirklich alles, was kommt, also alle Ideen, die man hat, erstmal auf Papier zu bringen oder auf die berühmten Post-its zu bringen. Dass erstmal alles da ist und aufgeschrieben wird und nicht gleich gefiltert wird. Und da gibt es auch viele, viele Methoden, wie man das zum Beispiel machen kann, ohne dass, Gruppendruck oder irgendwie sozialer Zwang oder andere Sachen uns daran hindern, wirklich frei die Ideen zu äußern, die wir haben oder die Bedenken zu äußern oder also wirklich alles erstmal ungefiltert aufzuschreiben. Also der Option Space, der Raum der Möglichkeit muss immer möglichst weit aufgemacht werden. Und also ich persönlich bin ein super, super großer Fan davon, dieses ungefiltert und erstmal aufmachen, erstmal gucken, okay, was ist alles da? Was können wir alles nutzen, um das Problem zu lösen? Oder welche Ideen gibt es um diesen einen Aspekt herum? Und im Design Thinking kommt dann sozusagen die letzte Phase, dass man einen Prototypen baut, also wieder ganz speziell wird und sagt, genau das ist jetzt unsere Lösung. So stellen wir uns das vor. hier schwarz auf weiß, ist wirklich gebaut worden. Und dann sozusagen wieder in die Welt rauszugehen und das mit der Zielgruppe sozusagen zu testen und dann wieder ganz, ganz viel Feedback zu sammeln, was ja auch sehr unterschiedlich und sehr groß und weit und offen sein kann, um zu validieren, wie kommt das an? Welches Feedback erzeugt unser Prototyp, unsere Lösung des Problems, das wir uns ausgesucht haben? Und genau, wie gesagt, der Prozess wird nicht immer einmal durchlaufen, sondern der kann auch vor und zurück und vor und zurück gehen. Genau. Also ich liebe diesen Prozess. Ich finde es total wichtig, immer so ranzugehen. Deswegen gehe ich auch in meiner Arbeit, in Analytics-Projekten, in Tracking-Setups, also wirklich in allem Möglichen, immer möglichst so ran. Den Option-Space auf gar keinen Fall zu schnell zu klein machen, sondern immer erstmal unvoreingenommen rangehen, erstmal alles sammeln, was da ist, was wir sehen, was wir hören, erstmal alles äußern, alles aufschreiben und dann sich auf Kriterien einigen und den Option Space entsprechend verringern, bis man das wirklich umsetzen kann, was man diskutiert hat. Also vielleicht, welche Beispiele mir da so aus meinem Alltag einfallen oder wo ich denke, es ist wirklich auch wichtig in der Projektarbeit oder jetzt bei mir zum Beispiel, wenn ich an einem Tracking-Setup arbeite, ist es für mich total wichtig, wirklich erstmal zum Marketing-Team zu gehen, also wirklich nicht zu dem Team als eine diffuse Menge Ideen, sondern wirklich zu den einzelnen Menschen. Was sagt Social Media? Was sagen die Newsletter-Verantwortlichen? Was sagt der Head of Marketing oder die Head of Marketing? Was sagt das Management? Also wirklich die einzelnen Leute, die einzelnen Blickwinkel auf die Marketingstrategie, wie es operativ umgesetzt wird, die Strategie im Marketing, wirklich zuzuhören und wirklich hinzuschauen, welche Fragen gibt es, bei welchen Fragen gibt es Möglichkeiten da mit Daten zu optimieren und einfach, ja, wo gibt es sozusagen Use Cases für Daten, die entweder schon da sind, für Reportings, für Dashboards, also welche Analysebedürfnisse oder Tracking-Bedürfnisse hat sozusagen das Team, haben die einzelnen Marketing-Leute oder das Management oder hat zum Beispiel auch die IT. Also den Option-Space erstmal so möglichst weit aufmachen und alles aufschreiben, alle Fragen, die aus dem Marketing-Team kommen, alle Ideen, welche Event-Trackings, welche Zusatzinformationen für Transaktionen und so weiter. Alles, was kommt, erstmal alles aufschreiben. Und dann erst den Option-Space sozusagen wieder zumachen und zu gucken, okay, welche Anforderungen haben wir denn jetzt ganz konkret? Also welche Anforderungen zum Beispiel haben wir, also welche technischen Anforderungen haben wir, was für Kompatibilitätsanforderungen haben wir, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, ein Tool auszuwählen, Preisanforderungen, also wie viel Budget haben wir überhaupt? Also all solche Sachen und genau, und was jetzt zum Beispiel beim Tracking-Setup, also wenn wir uns fragen, okay, was wollen wir alles implementieren, was schafft wirklich Mehrwert, da ist es auch total wichtig, über Priorisierung die Anzahl der Möglichkeiten weiter runterzuschrauben. Also die Vielzahl der Ideen nicht irgendwie löschen oder gleich von vorne herein sagen, oh, ist viel zu aufwendig, oh, es dauert zu lange, oh, dafür haben wir keine IT-Kapazitäten oder da haben wir gerade niemanden, der uns das aufsetzen kann, sondern erstmal aufschreiben und dann sagen, okay, jetzt priorisieren wir und jetzt stellen wir fest, der Impact ist vielleicht nicht so hoch nicht so hoch wie im Vergleich zu anderen Ideen, die in dieser Liste stehen oder der Aufwand ist einfach momentan nicht stemmbar, zum Beispiel wegen mangelnder IT-Ressourcen. Das kann ja alles sein und natürlich ist das mega wichtig, das auch mit in Betracht zu ziehen. Aber es ist super wichtig, dass es erstmal dasteht und wirklich offen gebrainstormt wird, welche Ideen gibt es, was kann uns weiterhelfen im Marketing und dann zu sagen, wo fangen wir an? Natürlich muss man irgendwo anfangen, Aber ja, erst die Ideen sammeln, erst alles einmal aufschreiben und dann sagen, okay, jetzt ermitteln wir den, ja, den Punkt, die Idee, mit der wir anfangen, weil das jetzt die höchste Priorität hat. Und auch dafür gibt es, also für dieses Herausfinden, womit wir jetzt anfangen, hat das Design Thinking Konzept ganz viele Methoden, wie man da rangehen kann. Genau, ein Anwendungsfall, das ist vielleicht so ein bisschen so ein, wie sagt man, ein edgy case, also so ein Randfall, der mir da, also den ich aber auch ziemlich wichtig finde, weil mir das auch schon mal in einem Meeting passiert ist, dass wir dort ein, also okay, ich sag erstmal, was der Fall ist. Und zwar ist das diese gesamte Herangehensweise im Tracking oder wenn man ein Tracking aufsetzen möchte, in Bezug auf Datenschutz, Privatsphäre, Privacy, also all diese ganzen, diese Frage, was müssen wir tracken, was wollen wir tracken, was ist legal zu tracken, also die, genau, einfach die Herangehensweise aus Privacy-Gesichtspunkten, sag ich mal so. Gerade da finde ich es besonders wichtig, dass man erstmal wirklich sagt, wenn alles möglich wäre, was ginge denn? Also was ist theoretisch möglich? Was würde uns die Daten bringen, mit denen wir die oder die Entscheidung treffen könnten? Oder man, also auch einfach mal zu sagen, okay, wie wird es denn meistens gemacht? Wie wird es denn zum Beispiel in den USA gemacht? Oder wie wird es denn irgendwo gemacht, wo es vielleicht keine Privacy-Bedenken gibt oder wo es keine so strengen Datenschutzrichtlinien gibt? Und also genau, mir ist es einfach wichtig, auch bei solchen Sachen, wo man manche Punkte auch wirklich nur mit so einer halb hochgezogenen Augenbraue aufschreiben kann und von vornherein sich denkt so, oh Leute, na, das fühlt sich schon komisch an, sowas aufzuschreiben, weil das einfach, also sogar, also weil es einfach schon ethische Grenzen überschreitet einfach. Genau. Also, wo bin ich stehen geblieben? Genau. Also immer, also mein Ansatz ist dabei, auch bei solchen Sachen immer alles erstmal haben, erstmal einmal durchdenken und aufschreiben und dann hinterher zu sagen, okay, und jetzt besprechen wir einmal unsere Richtlinien, unsere Grundsätze, die wir anwenden möchten. Und die dann den Filter darstellen für das, was aus dieser Liste übernommen wird. Beziehungsweise das, der Filter für das, was einfach aus der Liste wirklich gestrichen wird. Klar, also es gibt natürlich viele Sachen, die jetzt schon legal geregelt sind. Also dass man einen Cookie-Consent und so etwas braucht. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass man das nochmal diskutieren sollte. Es geht mir vor allem darum, dass natürlich trotz immer mehr Gerichtsurteilen und so weiter zum ganzen Thema, was ist okay, was ist nicht okay, bleibt das Feld immer so ein Graubereich, mal ein bisschen grauer, mal ein bisschen weniger grau. Und es gibt natürlich trotzdem so viele Bereiche im Online-Marketing, die jetzt vielleicht auch nichts mit Tracking oder Google Analytics oder so zu tun haben, wo man sich trotzdem immer mal wieder fragen kann, okay, aus Privacy-Gründen, wie entscheiden wir da? Brauchen wir das nicht? Müssen wir die Daten hier erheben? Müssen wir die Daten hier irgendwie connecten? Können wir das irgendwie anonymisieren? Und so weiter. Also all diese Fragen, glaube ich, sind einfach in sehr, sehr vielen Bereichen relevant. Und ich finde es super wichtig, einmal sozusagen die Grundlage, und das ist ja keine Grundlage, aber so einfach, ja, ich benutze das Wort so gern, einfach den gesamten Option Space einmal aufzumachen und einmal hinzugucken und zu schauen, was ist denn möglich, in welche Richtungen kann es alles gehen und dann zu sagen, okay, das sind unsere Kriterien, aus diesen und diesen Gründen fallen die und die und die Punkte raus. Das hat natürlich auf der einen Seite einen würde ich sagen, Kommunikationsvorteil. Also das ist einfach in der Teamkommunikation super klar, dass man sagt, hier, das steht auf der Liste, wir könnten das so und so tracken, aber wir haben uns auf diese Richtlinie geeinigt und deswegen fliegt diese Möglichkeit jetzt raus. Außerdem finde ich es, also ich habe halt natürlich schon meistens die Freelancer-Perspektive auf solche Herangehensweisen. Also ich bin relativ häufig in Meetings mit Teams, mit sehr, sehr unterschiedlichen Teams, wo nicht alle dieselbe, nicht alle haben dasselbe technische Grundwissen zu bestimmten Themen. Nicht alle wissen immer, wie irgendwie Dinge zusammenhängen oder haben einfach eine bestimmte Perspektive auf ein Thema. Und um da einfach Klarheit zu schaffen, wovon reden wir gerade, wie funktioniert das technisch und wo genau entstehen Privatsphärebedenken oder wo genau denken, also wo genau ist das, dass wir sagen, okay, an der Stelle überschreiten wir eine ethische Grenze, dass wir irgendwie Profile irgendwie connecten oder irgendwas als Klarname irgendwo hinspeichern, wo wir sagen, nee, das wollen wir nicht, das machen wir nicht und deswegen fliegt es jetzt raus. Was mir schon mal passiert ist und nach diesem Meeting habe ich diese starke Meinung, sag ich mal, dazu entwickelt, dass man tatsächlich immer den Option Space einmal aufmachen sollte. Und zwar war ich in einem Meeting von einem Unternehmen oder von einer Organisation, die relativ strikte Datenschutzrichtlinien hat, was ja auch grundsätzlich okay ist. Und die Leute, also die Marketingmanagerinnen zum Beispiel, waren auch persönlich sehr, 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 sehr aufmerksam darauf, an welcher Stelle irgendetwas irgendwie kritisch sein könnte. Und grundsätzlich ist das natürlich super. Das Problem ist, dass in diesem Meeting es wirklich sehr, sehr schwierig war, einfach erstmal nur zu erklären, wie es denn grundsätzlich möglich ist, etwas zu tracken und wie das technisch funktioniert und wie das in welche Datenbanken gespeichert wird und was wo wie connected ist, ohne dass manche Leute in diesem Meeting, sag ich mal, gleich zugemacht haben und gesagt haben, ja, was ist das für ein Quatsch, das machen wir sowieso nicht. Also es war so viel Voreingenommenheit, zwar irgendwie im positiven Sinne, also es ist ja super, wenn Leute sehr, sehr kritisch sind und sehr aufmerksam bei solchen Themen, aber das hat halt verhindert, dass man das diskutiert hat, was möglich ist, Schwachstellen identifiziert hat und zum Beispiel gesagt hat, hey, an der Stelle, da speichern wir irgendwas, was wir nicht speichern sollten oder was wir nicht speichern wollen oder hier connecten wir was, hier übertragen wir Daten irgendwo hin, wo wir sie eigentlich gar nicht haben wollen. Und wenn man halt diese Schnittstelle oder diese Schwachstelle einmal identifizieren kann, dann kann man auch daran arbeiten, einen Workaround zu finden und zu sagen, okay, an der Stelle entsteht das Problem. Vielleicht ist ja nicht der ganze Prozess scheiße. Vielleicht können wir den ja trotzdem so durchführen, weil er vielleicht sehr einfach umzusetzen ist. Wenn wir diese Schwachstelle fixen und dieses Problem an der Stelle umgehen, wenn aber von Anfang an, sag ich mal, verboten wird in Meetings, solche Konzepte erstmal völlig ohne Urteil zu diskutieren, dann kann man halt auch keine Workarounds finden oder nicht identifizieren, wo das Problem ist, das eigentliche Problem, was man nicht haben möchte. Genau. Und deswegen finde ich das so super wichtig, tatsächlich, also mehr oder weniger diesen Design-Thinking-Prozess zu folgen, und den Option Space immer wieder aufzumachen, wirklich alles zu denken, sich für eins zu entscheiden, durch verschiedene Methoden, durch verschiedene Arten der Priorisierung und dann zu gucken, okay, jetzt haben wir den Option Space aufgemacht, jetzt begrenzen wir uns wieder. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, machen immer den Option Space einmal auf, beschränken uns dann. Weil meiner Meinung nach kommt man so zur tatsächlich optimalen Lösung, zu dem Problem, was man an dem man gerade arbeitet. Das kann ein Produktproblem sein, wie das natürlich meistens im Design Thinking ist, weil dafür wurde das entwickelt. Es kann aber natürlich auch ein Problem in Anführungszeichen sein, dass man zum Beispiel eine Tracking-Implementierungs-Roadmap entwickeln möchte und dann sagt, okay, was machen wir genau, wo fangen wir an, wie soll das aussehen? Also all diese Fragen müssen wir uns ja auch stellen, bis wir zu dem finalen Ergebnis kommen. Inklusive Prototyp entwickeln, validieren, gucken, bringt das wirklich was? Schritt vor, Schritt zurückgehen, den iterativen Prozess. Boah, jetzt habe ich ganz schön viel gequasselt. Ich hoffe, du fandst es interessant heute auf den Freitagabend. Ja, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich und wünsche dir ein schönes Wochenende. Und wir hören uns Montag wieder in alter, gewohnter Frische. Bis dann, ciao, ciao. Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Abonniere den Podcast, teile ihn mit Freunden und Kollegen und wenn du selbst eine Frage hast, die ich dir in der Analytics-Sprechstunde beantworten kann, dann schreib sie mir auf jeden Fall per Mail an maria@analyticsfreak.com, auf Facebook oder über LinkedIn.